Hallo.
Hallo.
So, wir sind jetzt im Epheserbrief gerade. Und zwar in Epheser 2. Und für mich selber ist das einfach voll der Segen, so, dass Gott uns Epheser geschenkt hat. Paulus selber sagt, das waren tolle Leute da in der Gemeinde. So ein Riesenherz für Jesus, so ein Riesenherz füreinander, so in der Gemeinde. So, und die haben es halt echt begriffen, um was es wirklich geht. Und ich denke mal, dass die Epheser halt durch ihr Tun und durch ihr Leben mit Jesus und in der Welt halt so, dass sie so ein bisschen an Kraft verloren haben so, und an Sicherheit so in Jesus. So. Und Paulus möchte sie genau in dem Punkt stärken, wo sie gerade schwach sind. So. Und deswegen fängt er an, so mit Basics. So. Letzte Woche hatten wir Epheser 1 und einfach diese Basic nochmal so zu hören, mit den Worten, so, dass wir frei sind in Jesus, so, dass wir frei sind, weil er einfach alles geopfert hat, so, ne, so, weil er gefangen genommen wurde, so, für uns ins Totenreich gegangen ist, so, weil er als Sünder gestorben ist am Kreuz. So, das sind, und dass wir einfach diese Freiheit genießen sollen und daraus unsere Kraft halt schöpfen. So, jetzt mal bei Epheser 2 fangen wir an zu lesen. So, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf der Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und diesen hatten auch wir einst alle unser Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir dem Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Paulus gibt hier was ganz Wichtiges wieder. Und zwar so eine kleine Erinnerung, so ein kleiner Rückblick so an das Leben von uns, bevor wir uns für Jesus entschieden haben. Du erlebst halt oft so in Gemeinden, dass es halt so Leute gibt, die voll lang mit Jesus rumlaufen, so, die auch eine Menge benutzt werden, ne? So, die gar nicht religiös oder gesetzlich sind, sondern frei. So, aber halt trotzdem irgendwie so ein Blick bekommen, so ein, als ob das Einzige, was es gibt, Heiligkeit ist. So. Und Paulus sagt dir, hey, vergesst nicht, ihr wart wie jeder andere, der draußen ist, wie jeder andere, der Jesus nicht kennt. So. Und es ist cool, wir waren jetzt die Woche draußen Einsatz machen, so, und ich liebe das so. Und einfach jedes Mal, wenn wir rausgehen, oder wenn ich rausgehe und mit Menschen das Evangelium teile, so, es ist einfach genau das hier, eine Erinnerung an mich selbst. So, wenn ich erzähle, so, dann kommt sofort so wieder mein Leben in Erinnerung, so wie ich war und wie hoffnungslos mein Leben war, bevor ich halt zu Jesus kam. So, und es ist eine absolute Macht. So, und ich weiß selber, dass ich damals unter diese Macht von diesem Fürsten der Luft, so von dem Fürsten der Macht, von dem Fürsten des Geistes, der in den Söhnen ist, die nicht zu Gott gehören, so wie der in meinem Leben gewirkt hat. So, ich erinnere mich wieder ganz genau, wie ich damals das Gute für mich getan habe, so, und dachte, das ist die Wirklichkeit. So, und heute, wo ich im Licht stehen darf, so erkenne ich eigentlich, wie dunkel und dämonisch es war, was ich getan hatte. So. Lesen wir weiter, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, der hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in dem Vergehung tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist gestern, als wir mit Mormonen geredet haben, da ist mir das hier nochmal ganz klar geworden, irgendwie so ein, dass wir was Absolutes, was Vollkommenes bekommen haben. So was uns von jedem Glauben, von jeder Religion in der Welt absolut unterscheidet. So. Und das ist das, was Satan einfach, egal wie schön er redet und wie toll er auch ist mit Lügen, aber Satan hat von Gott nicht die Macht bekommen, hundertprozentige Hoffnung zu geben. So, das ist so cool. So, und ich habe das gestern so gemerkt, dazu ist Satan nicht imstande. So, und Gott lässt sich das Vorrecht auch nur für sich selbst. So, das, was Gott gibt, ist hundertprozentige Hoffnung und hundertprozentige Sicherheit. Paulus sagt dir nicht, durch Gnade seid ihr eventuell errettet, sondern er sagt, hey, ihr seid errettet. Und das ist einfach ein Geschenk. So, und wir haben es auch letzte Woche gesehen, in Vers 14 bei Kapitel 1 halt, der Geist, der in uns gegeben ist, ist als Unterpfand gegeben auf unser Erbe hin. So, und dass Gott uns, bevor überhaupt die Welt und uns Menschen erschaffen hat, da hat Gott festgelegt, der Mensch, der ist von mir berufen, der ist erwählt. Er selber hat gesagt, der Mensch wird mein Kind sein. So, er hat an uns gedacht, er wusste genau, welchen Weg wir gehen, er wusste genau, in welcher Sünde wir stecken, wie schwach wir sind, aber er hat an uns gedacht, bevor er uns gemacht hat, und hat gesagt, ihr werdet mein Kind. So, ich werde euch meinen Geist geben und der wird bezeugen. So, ihr werdet feststehen in mir. So, ich will euch bei mir haben, weil ich euch liebe. So, it's amazing. Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern die überrangen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das ist super wichtig, weil ich habe dieser Vers 8, ne? Ist in zwei Teile aufgeteilt, worum sich eigentlich die Religionen drehen. So, entweder ist es, wie stark ist dein Glaube, so, damit du errettet bist. So, und in diesem Glauben ist dann auch mit drin, was für ein heiliges Leben führst du. Weil je mehr Glauben du hast, auch wenn er menschlich ist, so desto mehr wirst du auch in dem Leben, was du glaubst, ne? Und das Sein. So. Also konzentriert man sich auf den Glauben in seiner Beziehung mit Gott. Und das andere ist halt diese Werke. So, dass die andere Seite der Religion halt sagt, so, du musst das und das tun. So, egal, ob es jetzt irgendwas bauen ist oder Gutes tun oder sechsmal am Tag beten in die Richtung, so halt irgendwas, ne? So, das sind halt, das musst du tun, damit du errettet bist. Du musst zu Maria beten oder Kerzen kaufen, damit deine Verwandten nicht so lange, oder Eintritt zahlen beim Gottesdienst, so ein was auch immer. So ein, du musst halt irgendwas tun, damit du errettet bleibst und bist. Und es ist auch genau das, so ein, was ich denke, was einmal automatisch von uns Menschen halt in unserem Glauben und Wandel mit Jesus passiert. Und ich glaube auch, für einen Christen ist das die stärkste Waffe, die Satan hat, um uns wegzubringen von Jesus. So ein, bei einem, im Römerbrief sagt Paulus so ein, ihr seid frei vom Gesetz. So ein, wenn ihr aber jetzt wieder euch unter das Gesetz stellt, dann seid ihr abgefallen von der Gnade und weg von Jesus in dem Moment. So ein, das ist eine harte Aussage, weil das bedeutet, wenn du allein durch deine Werke in deinen Werken festhältst, dann tust du die Sache ohne Jesus. So ein, und das andere Interessante ist, dass hier steht, ihr seid rettet durch Glauben. Ne? Aber dieser Glaube, der kommt noch nicht mal von euch. So, und das ist eine Gabe, ein Geschenk, das Gott jedem Gläubigen gibt. Ich persönlich glaube, dass Gott auch jedem Gläubigen ein bestimmtes Maß und eine bestimmte Richtung für eine Stärke von Glauben gibt. So, einfach um seinen Plan komplett zu machen. So muss jeder von uns anders sein, so eine andere Perspektive haben, mehr auf Leute erreichen. So ein, der eine sagt mit vollem Herzen, der Evangelist ist, ja, du musst als Christ rausgehen und Leuten von Jesus erzählen. Das ist einfach dein Ding, und wenn du das nicht tust, dann bist du aus Gottes Plan raus. So, so ein, einfach nur, weil Gott ihnen den Glauben gegeben hat, ein Evangelist zu sein, so ein, einfach zu brennen, um rauszugehen. So. Einen anderen gibt er eher den Blick im Glauben, so, du musst dich um die Schafe kümmern, sondern du musst gucken, ob es denen gut geht, die erbauen. So, das ist die dominierende Sache im Glauben. So. Und es ist ganz wichtig, dass der diesen Glauben hat. So, ne? So einfach, damit ein Hirte ist ein guter. So, also wird ein Hirte mehr brennen für seine Gemeinde als für das, was draußen ist. So. So eine Beispiele gibt es tausende Sachen, ne? So ein, und man muss halt echt aufpassen, weil ich auch bei mir merke, dass Satan halt oft in mein Leben kommt, so ein, mit Lügen wie ich habe nicht genug Glaube zum Beispiel. So ein, um benutzt zu werden im vollen Maße. So ein, ich muss erst einen bestimmten Weg mit Gott gehen, so damit ich wirklich viel erreiche. So, ich muss erst die Bibel viel, viel besser und tiefer verstehen, um Menschen zu erreichen, so, um zu lernen, um so, ja, um halt voll benutzt zu werden. Oder beim Lobpreis war es damals so, dass Satan mich gehindert hat, meine Gabe einzusetzen, so, um Menschen mit der Musik zu Jesus zu führen oder anzuleiten, dass ich halt dachte, ich bin einfach noch nicht gut genug, um öffentlich zu spielen. So, weißt du? Und das ist schlimm, weil in dem Moment schmeiße ich meine Gabe weg, so, und verlasse das, wo ich mich eigentlich drum bewegen soll, um besser zu werden. So. Und manchmal ist es so, dass man denkt, es gibt einfach Menschen, die haben einen ganz starken Glauben bekommen, so, die sind einfach total überzeugt, so, und alles, was sie machen, ist einfach in Gott, so, ne, so, und ich glaube, das ist auch wahr, so, aber man muss halt aufpassen, wenn man sich in dem Punkt bewegt, so, dass man nicht vergisst, so, Gott hat einem diesen Glauben gegeben aus einem bestimmten Grund. Wenn man das verlässt, dann hat man Jesus verlassen. Und dann hat man die Gemeinde vernachlässigt und verlassen. Und dann kommt man irgendwann halt an einen Punkt, wo man nicht mehr benutzt werden kann. So. Und der andere gefährliche Punkt sind diese Werke. Weißt du, Gott hat uns Aufträge gegeben als Christen. So Dinge, die wir tun sollen. So bestimmte Talente, so die wir als Werkzeuge benutzen sollen, so um Menschen zu erreichen. Ne? Und ich sehe das in so vielen Gemeinden und bei mir selbst, so dass es halt oft passiert, dass ich, weißt du, dass Gott mir eine bestimmte Aufgabe gibt. Zum Beispiel damals die Kinderstunde in Leipzig. So, das hat Gott benutzt am Ende, um mich zu brechen, zu mir was zu zeigen. Das hat im Geist angefangen. Gott schickte Kinder über Kinder, so dass wir uns einen Raum mieten mussten. So, und Gott hat gewirkt und Wunder getan. Und dann hatte ich diesen Raum als Werkzeug bekommen, um Menschen zu erreichen. So, und wir hatten eine Bibelstunde gemacht, zweimal in der Woche. Und wir hatten diese Bibelstunde, die, obwohl sie chaotisch vielleicht wirkt von außen, trotzdem meine Ordnung hatte. So meine Struktur. So, die war fest und das war wichtig so. So. Und ich bin Satan und meinem Fleisch auf den Leim gegangen, weil ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich mich nur noch auf meine Werkzeuge konzentriert habe. Ich kann es hier viel schöner machen, ich kann viel mehr Zeit hier verbringen, ich kann das und das nur mit einbauen, so, ich brauche jetzt jedes Mal Bonbons, jedes Mal das und Events und brauche jetzt mehr Kinderlieder und wir müssen den Raum hier halten, so. Weißt du, ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich auf einmal nur noch aufs Werkzeug konzentriert habe. Gott hat das nicht so gewollt. Gott hat mir das Werkzeug gegeben, das soll nebenbei laufen. Und ich sollte mich auf die Menschen konzentrieren, auf das, was er will, auf ihn. Und mich hat das down gemacht und müde. Und ich hatte Angst. Und ich dachte nur noch, das ist viel zu viel, da muss ich echt viel besser vorbereitet sein und noch was. So. Und es ist super gefährlich, weil uns das allen passieren kann. Wenn ich eine Cajon baue, dann habe ich eine Menge Werkzeug, das ich brauche. So. Ich brauche eine Säge, ich brauche Schrauben, ich brauche einen Akkuschrauber, ich brauche was auch immer, so, ne? So, eine Menge Tools. So. Und es ist doch total logisch, dass ich mich, wenn ich eine Cajon baue, mich nicht auf meinen Hammer konzentriere. So, oder auf meine Säge. So, meine ganze Energie, meine ganze Kraft, meine ganze Vision, mein ganzer Blick, mein ganzes Herz ist auf das gerichtet, was da entstehen soll. So. Und das verlasse ich nicht, wenn ich irgendwas baue oder mache. So, ich nehme automatisch das Werkzeug, das ich brauche, aber ich konzentriere mich genau auf die Form, wie das mal sein soll. So. Und egal was es ist, ob du eine Bar machst oder wir hier irgendwie einen Raum mieten oder ein Schild draußen oder sonst was. So, weißt du, so, mach nicht den Fehler, dass du dich zu doll auf das Werk konzentrierst. So, sondern auf das, was entstehen soll. So. Und das Coole ist, ich habe eine Cajon gebaut, die war echt mies. Okay, war mittelmäßig. So, und ich habe nur 3 oder 4 Werkzeuge benutzt dafür. So. Aber während ich da gebaut habe, habe ich Ideen bekommen, was für Werkzeuge ich noch nehmen kann, damit es besser wird und einfacher. Und die zweite Cajon, die ich gemacht habe, war viel besser, ging viel schneller. So, ich konnte die Cajon selber, ich konnte noch mehr machen. So. Und bei der letzten, die ich jetzt gemacht habe, da hatte ich so viele Werkzeuge gebraucht, einfach nur, damit es so aussieht, wie ich sie haben will. Einfach nur, weil ich noch mehr Ideen bekomme. So, Und weißt du, wenn du so arbeitest, wenn du so dienst, so dann hast du immer ein Brennen am Herzen, einfach nur, weil es weitergeht. So einfach nur, weil es Spaß macht, einfach nur, weil du siehst, was da entsteht und was da passiert. So, weißt du, lass es nicht aus dem Blick. So, als Erbauung, im Endeffekt geht es nur darum, dass die Leute leckeren Kaffee kriegen. So, die Werkzeuge kommen echt, die sind einfach da, weil Gott weiß genau, was wir brauchen. So, er weiß auch, was für Wissen wir brauchen. So, es ist einfach alles da, weil er sagt, wir müssen das machen. So, so, aber unser Herz soll brennend bleiben. So, verlass nie diesen Blick auf Jesus, sonst wirst du einfach nur noch trocken sein und keinen Spaß mehr haben. Damit sich niemand rühme. Egal ob Glauben, egal ob Werke, wenn du versuchst dumm zu bleiben und als dummer Mensch so die Dinge tust, die großen, die Gott für dich hat, so, dann hast du immer ein Herz, was einfach nur sagt, das ist so toll, so, du musst es machen, ich habe keinen Plan wie, so mach das so. Und wenn es dann nämlich fertig ist, so, dann siehst du in allen Bereichen einfach nur Gott. An dem Moment, ich wusste nicht, wie ich sollte irgendwie im Kinderraum dort damals ein Klo bauen, so mit einer Wasserleitung für Warm- und Kaltwasser und keine Ahnung, wie man das macht. So, ich hatte nur Angst, so wenn das fertig ist und ich es dann anschalte, dann kommt das Wasser aus allen Ecken raus. So. Und ich hab zu Gott gesagt, okay, dann mach mich jetzt zu einem Klempner und gib mir einfach die Weisheit, die ich brauche. So, was brauche ich für Mittelstücke? Wie verbinde ich das? So, wie mache ich dieses komische Haarzeug da rein, dass das Wasser nicht rauskommt? So. Aber während ich baute, bekam ich auf einmal, als ob ich ein Ingenieur bin, genau diesen Bauplan in meinen Kopf, was ich genau brauche, wo was hin muss und wie es dann sein wird und wie es funktioniert. So ist es mit allem. Und als es fertig war und auch während ich gebaut habe, konnte ich einfach nur Gott preisen, jedes Mal, weil ich immer nur Gott gesehen habe, so, weißt du? Das ist cool, das funktioniert so, da kommt kein Wasser raus, alles trocken, so. So, jetzt können wir auf Toilette gehen. Okay, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Paulus sagt damit eigentlich nichts anderes als, wer alles das, was ihr zu tun habt hier und schaffen werdet, das hat Gott schon fertig gemacht, bevor ihr da wart. Das ist ungefähr so, als ob Gott einen riesengroßen Baumarkt gebaut hat, bevor er den Auftrag in Arbeit gegeben hat. So, es ist alles da, so, was gebraucht wird, um dieses Haus zu bauen. So, und wir müssen nur zur richtigen Zeit mit den richtigen Gedanken in diesen Baumarkt gehen und uns die Teile nehmen, die wir brauchen. Paulus sagt damit, hey, ihr seid gemacht, um gute Werke zu machen. Ihr werdet gute Werke tun. Ihr werdet was schaffen, einfach nur, weil ich euch dazu bestimmt habe. Und du brauchst dir da in dem Bereich absolut gar keinen Stress machen, einfach nur, weil ich schon vorher festgelegt habe, wann du das Wissen haben sollst, so wie du was zu tun hast. Also entspann dich. So. Und bleib mit deinen Augen einfach nur bei mir und bei der Sache. So. Ich werde dich da durchleiten. Ich werde dich lernen und ich werde dir zeigen, wie alles funktioniert. So. Vers 11. Deshalb denkt dran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Also Paulus macht jetzt so einen Schwung, so dann von ihrem Blick, weil die Gemeinde war wahrscheinlich gemischt, Juden und Christen, also Juden und Heiden, so ein, und irgendwie gab es damals und gibt es auch heute in vielen Gemeinden halt dieses Denken, ja, Juden haben trotzdem immer noch einen höheren Rang als die Heiden, auch wenn sie an Jesus glauben. So ein, Paulus sagt hier, die sogenannten Beschnittenen, so ein, und ihr, die sogenannten Unbeschnittenen, also Nicht-Juden, so ein, ändert euer Denken und erkennt, dass ihr jetzt gleich seid. Ein Volk. Ein Fleisch, ein Körper. Ihr seid ein Geist geworden in Jesus. Das ist super cool. Wir waren vor Epheser und Galater, waren wir im Römerbrief. Und da sagt Paulus selber als Ex, was war Hohepriester, so ein, selbst Juden, die beschnitten sind, sind nicht unbedingt Juden. So ein, denn was habe ich gesagt?
Selbst Juden, die
beschnitten sind, sind nicht unbedingt Juden. Sondern jeder, der ist ein Jude, der in seinem Herzen beschnitten ist. So ein, und das ist total genial, so ein, weil er selber sagt, dass wir Juden sind. Wir sind die Nachkommen von Abraham. So ein, wir gehören zu seinem Volk, zu seinem Stamm. So, und da sind Juden drin und nicht Juden. Wir sind alle eingefropft in einen Baum. So ein, und das ist so cool, einfach zu sehen, so, weißt du, wir sind sein Volk, sein erwähltes Volk, wir gehören dazu. So, hat mich bewegt, so das nochmal so direkt zu hören. So, Vers 12. Zu jener Zeit ohne Christus ward ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlingen hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus, da seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Also Paulus erinnert nochmal die Galater dran, die Epheser, vergesst nicht, diese Zwischenwand, die vor Jesus da war, zwischen Gottes auserwähltes Volk mit ihrer Mauer drumherum, und mit ihren Bündnissen, mit ihren Verheißungen durch Abraham und so weiter, so ein, und den Rest der Welt, der drumherum ist, um diese Mauer. So ein, diese Mauer hat Jesus abgerissen. Und Paulus sagt es hier, weil es dann anscheinend Spaltung gab. So ein, weil Paulus, wie er schon in Römer sagt und in vielen anderen Briefen, als allererstes, als wichtigstes für uns als Gemeinde ist es, uns auf die Gläubigen zu konzentrieren. Zuerst die Gläubigen, dann die Ungläubigen. Zuerst muss Liebe da sein in der Gemeinde. Zuerst muss man füreinander da sein und eins sein. Jeder muss lernen, seine Aufgaben zu haben, so, und zu sehen, was Gott für ihn vorhat. So, weil Jesus selber hat gesagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ich lebe, dass ich da bin. Das ist diese Liebe, dieses Licht, das wir in die Welt bringen überhaupt. So, die Religion
haben diese Liebe nicht, deswegen konzentrieren sie sich mehr auf die Welt, auf das, was außerhalb ist. Jesus ist aber die Liebe und sagt, ihr macht es anders, meine Kinder. Zuerst die Herde und dann seid ihr bereit, um rauszugehen. Jesus hat seine Jünger erst in der Gemeinschaft gelehrt und nach langer Zeit, als diese Gemeinschaft da war und diese Einheit im Geist so, und diese Vorbereitung in seinem Wort, so hat er sie rausgeschickt. Nur ein kleiner Missionsansatz. Dann kamen sie wieder zurück und sie hatten weiter Gemeinschaft. Und dann hat er sie rausgeschickt und sie hatten einen längeren Einsatz. Und als sie in der Gemeinde waren, hat Jesus gesagt, jetzt kann ich gehen. Ihr seid bereit, eine Gemeinde zu werden. Und Jesus ist am Kreuz gestorben und ist wieder auferstanden, war nochmal bei seinen Jüngern, hat ein paar Tipps gegeben und ist dann hoch, wo er jetzt immer noch ist. Weil da war eine Gemeinde da. Und du siehst es ganz klar, nämlich das Erste, was die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, getan haben, als Jesus nicht mehr da war, das war nicht in die Welt zu rennen, um den Leuten von Jesus zu erzählen, sondern das Erste, was sie getan haben, war, wie wir heute, sie kamen zusammen, die haben gebetet, die haben Lobpreis gemacht, sondern die haben Gottes Wort gelesen. Weißt du, die haben sich versammelt und haben gewartet, dass der Heilige Geist kommt, um ihnen genau die Richtung zu zeigen, wo sie hingehen sollen. So, weißt du, und das ist auch für uns super wichtig. Ich bin Evangelist, von Natur aus scheu, weißt du, und mir fällt es leichter, mit jemandem Fremden zu reden, so, als mit einem Freund. I'm crazy. So, es ist viel leichter für mich, zu jemandem zu gehen, das Evangelium zu erzählen und dann zu denken, cool, jetzt wird er zu jemand anderem gehen und der wird weitermachen. So, weil wenn es dann wirklich passiert ist, dass die Leute wieder zurückkamen in die Gemeinde, ne, oder mitkamen, wenn wir einen Missionsansatz hatten, so, dann saß ich da und hatte Angst, mit denen zu reden, weil ich dachte, ja, ich habe das Evangelium erzählt und jetzt? So, jetzt muss ich irgendwie von mir erzählen und jetzt muss ich irgendwie persönlich werden und ich bin nicht so ein Smalltalk-Typ, so und keine Ahnung. So, auch, weißt du, das ist genau das, was Gott halt lehrt. So, er sagt halt, ihr müsst untereinander, ihr müsst euch lieben lernen. Ich habe mal von einem Pastor gehört, so ein, ja, wenn. Also Kurt bringt das Beispiel auch manchmal so, aber ist jetzt ein anderer Pastor. So, es gibt, ich glaube, es gibt in vielen Gemeinden so, da gibt es ein Beispiel, okay? Es kommt oft in der Predigt vor. Du hast ein Gemeindemitglied, so das dient, ne? Und selbst sagen wir mal eine Leitung hat in einem Dienst, so ein, das ist halt, wenn der geht, ungefähr so, als ob du ein Glas Wasser hast und steckst deinen Finger rein und ziehst es wieder raus. So, das Wasser, was da fehlt, das fällt nicht auf. Als ich die Bibel studiert habe und Gott mich gebrochen hat, da habe ich das Bild gehört und dachte, das ist überhaupt nicht wahr. So, weil das kommt nicht von Gott, das Bild, sondern das zerstört alles, was Gott eigentlich will. So, weil Gott sagt uns, jeder einzelne in einer Gemeinde ist aus einem bestimmten Grund dort, hingesandt von Gott. So, um eine bestimmte Aufgabe zu machen. Und wenn nur einer seine Aufgabe nicht macht oder einer die Gemeinde zulässt, dass einer geht, den Gott nicht wegschickt, so, dann ist es nicht mehr komplett. Ich glaube, dass wir einander brauchen und voneinander abhängig sind. So, dass wir ohne den anderen nicht das vollbringen können, was wir tun sollen. Ich glaube, es steckt ein Riesensegen drin, wenn wir den wenn wir diesen Blick bekommen und dieses Herz bekommen, wie wichtig wir einander sind. So, weißt du, weil Gott weiß, warum jetzt gerade wir hier sitzen. Ich weiß es jetzt auch. So. Okay, Vers 17. Ich glaube, da war ich, weiß nicht. Ja, ihr liest alle mit, ne?
16, oder?
Na, dann. Und die beiden in einem Leib im Kreuz. Ja, Vers 17. Und er kam und er hat Frieden verkündigt. Euch, den Fernen. Unfrieden, den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Christus Jesus selber der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm, da werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Paulus fängt an, hier mit Juden und Nichtjuden diese Spaltung aus der Gemeinde rauszuholen, indem er sagt, hey, habt einen Blick dafür, dass ihr zusammen seid und keiner von euch irgendwie wichtiger ist, egal was für einen Namen er hat oder eine Herkunft. Ihr müsst den Blick für die Wichtigkeit der Gemeinde haben, damit ihr auch zusammenwachst. Alle Gläubigen auf der Welt sind der Tempel. Und nicht nur mein Körper ist ein Tempel für den Heiligen Geist, sondern der Tempel vom Heiligen Geist, sagt Paulus, das sind die Gläubigen. Und Gott baut an jedem Einzelnen, so dass es ein Gebäude ist. Wenn du mit Macht und Liebe rausgehen willst, dann geht es nur in Liebe. Dann geht es nur im Geist. Und dann geht es absolut nur in der Einheit. Und ich finde es echt schade, weil ich viele Gemeinden kenne, wo ich das Gefühl habe, dass jeder seine Aufgabe macht und das ist alles getrennt voneinander. Und vielleicht kommt man beim Leitertreffen oder sonst wie mal zusammen und erzählt ein bisschen und was weiß ich. Aber man hat halt nicht das Gefühl, dass da zusammengebaut wird an einem Werk, weißt du? Jeder fühlt sich irgendwie allein mit dem, was er zu tun hat. Das ist absolut nicht Gott. Gott möchte, dass die Gemeinde jeder an seinem Werk baut, aber zusammen. Weißt du? Dass ein Herz und im einen Geist geschieht. Es ist viel mehr Segen für alle. Ich habe von Natur aus bin ich ein Typ, der lieber alleine baut. Ich bin so ein Rambo-Typ. Ich gehe lieber alleine als mit einer Armee in den Wald, um meinen Feind zu besiegen. Aber das ist auch der Punkt, wo Gott mich halt bricht. Zu lernen, dass es alleine nicht geht. Weil wenn ich alleine gehe, dann habe ich nur Wunden irgendwann und liegt dann tot in irgendeinem Busch. Gott hat uns nicht als Rambos geschaffen, sondern als Schafe. Und Schafe sind Herdentiere. Aber Schafe sind aber trotzdem vom Herzen her Einzelgänger. Weil du siehst immer, dass ein Schaf immer die Herde verlassen will. Weißt du? Um seinen eigenen Weg zu gehen, da drüben gibt's was Besseres. Da drüben gibt's schöneres Gras, Action. Und deswegen hat Gott uns einen Hirten gegeben. Und das ist ein Typ, der genau weiß, das sind alles Einzelgänger, die Drösche brauchen, sodass sie zusammenbleiben. Und wer unsere Hürde ist, das wissen wir. Hm? Das bin ich. So. Ja, wir haben einen Hirten, der ist echt toll. So. Und wir haben Assistenzhirten, die sind nicht so toll wie er, aber die machen ihren Dienst. Manche guten, andere echt schlecht. So. Und ich denke so, wie wir jetzt hier sitzen, bin ich mir echt sicher, so, dass wir alle diese Gabe bekommen, diese Vision von Gott, dass wir alle Hirten werden. So. Und dass das jetzt eine Zeit ist, wo man lernt und vorbereitet wird für das Hirtensein. So. Und ich habe gesagt, als ich zum Glauben kam, hat Gott mir gesagt, so, du wirst ein Hirte. Du wirst eine Gemeinde gründen. Ich werde dir Seelen anvertrauen, die du zu leiten hast. So. Und die Funktion von Hirten ist eigentlich nur, die Herde zusammenzuhalten, sie gesund zu ernähren, sie zu beschützen, weil sie zu dumm sind, um übereinander zu gucken, um einen Wolf zu sehen. Und um das, was kaputt ist, zu heilen. Um zu gucken, hey, wo kann ich helfen? So. Die Aufgabe, wenn du ein Hirte bist, ist es, dein Leben zu geben für deine Schafe. Weil du selber hast kein Leben mehr. So. Es geht nur noch um die anderen. So. Ein Leib ist cool, oder? Lass uns beten. Als ich dich kennengelernt habe, ja, da habe ich dann auch begriffen, wie schön es ist, irgendwie in einer Gruppe zu sein, und auch wenn es schwer ist. Aber du hast uns zusammengebracht, weil wir einander brauchen, und ich danke dir so sehr dafür. Und lass nicht zu, dass unsere Herzen irgendwie weggehen von dir und dich verlassen wieder. So. Ja. Ich bitte dich immer, dass du uns segnest, dass du uns leitest, dass du mit uns bist. Und immer wieder uns zurückbringst zur Herde, so, und zur Gemeinschaft, so, dass wir vor dich kommen und bei dir sitzen, Herr. Wir brauchen dich. Du bist unser Hirte, Herr. Und, ja, du bist alles, was ich habe, Herr. So, und wenn ich hier sterbe, dann gehe ich als reicher Mann. Jesus, reich dich. Und ich danke dir dafür. Ja. Ich danke dir sehr dafür.